Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, heute Nachmittag wieder mit der Plattform zur selbigen Zeit wie immer. Ja, in der Plattform heute geht es um Honig, es geht um Imkerei. Und dazu haben wir jemand im Studio, der hier in Ulm zu dem Thema auch, wie ich so gehört habe, sehr bekannt ist, sich auf jeden Fall sehr, sehr gut auskennt. Und ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio den Robert Feuerstein. Hallo Herr Feuerstein, schön, dass Sie da sind, dass Sie es einrichten konnten und heute mit uns eine Stunde hier in der Plattform über die Bienen, über den Honig und alles, was so dazu gehört, sprechen. Und ich würde vorschlagen, stellen Sie sich doch einmal kurz vor. Also wir haben gerade festgestellt, dass Sie sogar gleicher Jahrgang sind, witzigerweise. Sie kommen aus Ulm, habe ich gelernt, aber alles Weitere erzählen Sie einfach.
Also, manche kennen mich vom Ulmer Wochenmarkt. Mein Name ist Robert Feuerstein. Ich bin tatsächlich 1967 geboren. Wir haben was gemeinsam mit dem Moderator. Ich bin jetzt hier seit 17 Jahren auf dem Markt in Ulm gewesen, musste leider dieses Jahr aufhören, weil ich mit dem Rücken Probleme hatte, Bandscheibenvorfälle. Aber die Imkerei gibt es weiter. Die Imkerei ist jetzt in Unterelchingen und ich mache natürlich auch Versand. Davor habe ich was ganz anderes gemacht. Eigentlich bin ich von der Ausbildung Jurist. Ich bin also tatsächlich zugelassener Rechtsanwalt. Ich war auch in der Ulmer Musikszene aktiv, war auch schon vor Jahren mal bei Radio Free FM zu Gast. Und
später, mit der Musik damals, also nicht mit dem Honig?
Nein, nicht mit dem Honig, ja. Mit der Musik. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Vielleicht kann sich noch jemand erinnern. Es gab mal in Ulm ein Musical, das hieß Sally. Das war einigermaßen bekannt, ist ein paar Mal im Roxy aufgeführt worden. Ja, aber wie gesagt, seit 2001 bin ich mit der Imkerei tätig. Davor war ich in einem Verlag und das war es, glaube ich, zur Lebensgeschichte. Verheiratet bin ich und ich habe 3 Kinder.
Zwei sind ja auch sogar da. Wollt ihr mal Hallo rufen da hinten? Euch auch mal melden. Und die, eure Mutter ist auch da, ihre Frau ist auch da. Also sie dürfen gerne. Genau. Also wir haben auf jeden Fall 3 Zuhörer somit heute. Ja, jetzt haben wir gelernt, also Sie haben eigentlich in die Richtung Jura dann was gelernt. Wie sind Sie denn dann auf den Honig oder auf den Imkerei-Job gekommen? War das irgendwo, was weiß ich, ist der Honig so gut geschmeckt hat, Sie gesagt haben, den möchte ich selber machen? Oder wie kommt man dann von dem einen auf eigentlich was ja ganz anderes?
Was komplett anderes. Ja. Also mein Vater, der hat das Mitte der 80er Jahre angefangen mit der Imkerei, hat dort die ersten Bienenvölker sich angeschafft und war so stolz auf seinen Honig, dass er allen Honig, den er geschleudert hat, über Jahre in den Keller gestellt hat. Bis meine Mama damals irgendwann gesagt hat, nee, also das geht nicht, diesen Honig, den musst du jetzt irgendwo verkaufen. Und so ist quasi ganz klein die Imkerei Feuerstein losgegangen. Er ist tatsächlich dann auf Märkte gegangen, hier im Umfeld, in Ulm auf dem Wochenmarkt, er war aber auch in Günzburg und so weiter und hat dann versucht, dort seinen Honig zu verkaufen. Und in 2000er Jahre hat mein Vater eine Schilddrüsenoperation und diese Schilddrüsenoperation, da weiß jeder, darf man nichts heben, nicht schwer heben und so weiter. Und deshalb musste mein Vater das dann kurzfristig aufhören. Ich war in einem Verlag im Produktmanagement und ich habe mir gesagt, das kann doch nicht sein, dass die Imkerei, die mein Vater so lange aufgebaut hat, einfach kaputt geht. Und daraufhin habe ich mich vom Geschäft teilweise freistellen lassen und habe die Imkerei also weitergeführt, den Verkauf, ein bisschen Honig abfüllen und so weiter. Wobei es dann bei meinem Vater etwas Komplikationen gab. Das hat sich etwas hinausgezögert und dann hat mich das Geschäft vor die Wahl gestellt, was ich denn jetzt nun machen werde. Mein Verlag hat es gemacht und da habe ich mich dann für die Imkerei entschieden. Und es war 2001 und seit 2001 bin ich auf dem Wochenmarkt und mache auch die Imkerei immer noch mit meinem Vater zusammen, der immer noch dabei ist und natürlich auch mit der ganzen Familie zusammen. Also das ist was ich sehr schön finde, weshalb ein Grund dafür war, warum ich das mit der Imkerei gemacht habe. Sie sind selbstständig, das heißt, sie machen quasi alles die ganze Zeit selber, aber sie haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel mittags mal zu Hause zu sein und ihre Kinder zu sehen und sowas, was in manchen anderen Berufen halt nicht möglich ist. Das hat mir darauf gefallen und deshalb habe ich das angefangen.
Sind Sie denn der Einzige hier in Ulm hauptamtlich oder sagen wir der das dann berufsmäßig macht, Imker, oder machen auch andere dieses als Beruf? Weil ich weiß, der ein oder andere, oder ich habe schon mal gehört, irgendwo gerade so eine Nachbarschaftsgegend der Weitläufigerin, dass das Leute auch als Hobby betreiben, die das aber nicht hauptamtlich machen. Machen das andere hier in Ulm auch noch, die dann wirklich ihren Bienenstamm und als, ja, als Berufsbasis dann irgendwo haben, oder ist das die Ausnahme?
Das ist die Ausnahme, das gibt es in Deutschland sehr selten. Wir haben jetzt in Deutschland also Imkerzahl, die hat nachgelassen in der Vergangenheit, also wir werden ungefähr bei rund 100.000 Imker in Deutschland sein, mit rund 600.000 Völker. Von diesen 100.000 Imkern sind nur rund 300 Berufsimker. Alle anderen, die machen das quasi nebenher, und Sie sehen an den Zahlen, dass ungefähr der Durchschnittsbienenbestand pro Imker bei ungefähr 6 bis 7 Völker liegt, also mehr ist es nicht. Es gibt andere Länder, da wird es ganz anders gehandhabt, die sind sehr viel größer in der Imkerei, da haben Imker auch mal ein paar hundert oder paar tausend Völker sogar. Wir sind mit unseren, ja, es schwankt im Jahresverlauf, im Winter sind es eher weniger, im Sommer sind es dann eher mehr, also so im Schnitt werden wir im Sommer manchmal bis an die 100 Völker hochgehen, aber im Winter haben wir auch Probleme manchmal mit der Überwinterung. Zurzeit haben wir tatsächlich ein akutes Problem, und zwar sind 13 unserer Bienenvölker geschädigt worden. Wir haben im Donauauwald in Elchingen haben wir Bienenvölker stehen, und dort haben Unbekannte die Fluglochschieber entfernt, die verengen das Flugloch, dass zum Beispiel keine Schädlinge reinkommt und dass auch Wärme nicht so verloren geht, und die haben die entfernt, wo wir jetzt nicht wissen, was mit diesen 13 Völkern, wo das passiert ist, in Zukunft passiert und wie wir das wieder aufstocken können.
Ein Volk, was ist dann genau Definition eines Volkes? Also wahrscheinlich eben eine Königin mit, ich weiß nicht wie viel, Untertanen dazu und noch drumherum. Was genau ist denn ja ein Bienenvolk? Wie groß, wie viele Bienen? Ja, und was macht das alles, also was gehört alles dazu?
Also tatsächlich ist Definition eines Volkes, man hat früher gesagt, der Bienen, ne? Also das ist ein Organismus, da haben wir eine Königin und wir haben verschiedene Bienen, und zwar die weiblichen Bienen, die dann später auch Sammlerinnen werden, und wir haben auch die männlichen Bienen, die sogenannte Drohnen. Im Sommer kann so ein Bienenstock 50.000 Bienen beinhalten, im Winter schrumpft es 50.000 Bienen. Wow. Mhm. Ja, man kann das, manchmal fragt man, wie man das denn messen kann. Das kann man wiegen, man weiß, dass eine Biene sehr leicht ist, 0,1 Gramm, und wenn Sie das dann wiegen, dann haben Sie ungefähr 5 Kilo und dann haben Sie rund 50.000 Bienen.
Also, das heißt, man wiegt aber dann einfach den Stock oder
den
wo die
Bienenstock,
dann anhängen, ja, zieht den einfach vom Gewicht ab, und dann die Differenz ist dann eben, was die Bienen ausmachen.
Das macht man auch, um quasi zu schauen, ob man Gewichtszunahme hat. Normalerweise stellt man ein Referenzvolk auf eine Waage, da kann man dann also auch sehen, die Honigzunahme, ja, also wenn gesammelt wird, dann kann man überprüfen, ob jetzt gerade eine Tracht, also ein Blütenangebot oder auch ein Honigtauangebot eben da ist, und das kann man dann über die Waage ablesen. Insofern ist es nicht ganz so einfach, das zu wiegen. Das ist die Rohbiene. Wenn die Biene dann sammelt, haben wir natürlich einen Fehler dabei. Dann würde der Honig ja natürlich mitwiegen. Und damit könnte man es wieder nicht so genau sagen. Aber wie gesagt, so erfahrungswert, ungefähr 50.000 Bienen im Sommer.
Da fallen mir doch gleich mehrere Fragen jetzt ein. Zum einen, so eine Fläche, wenn Sie jetzt so viele Völker dann beheimaten, wie umfangreich, wie groß ist dann so ein Gelände, das so ein Volk dann einnimmt? Oder Sie haben verschiedene Völker, haben Sie ja gesagt.
Ja, wir haben
ein bisschen wegen Schädigungen, ein bisschen gerade weniger, aber welche Fläche muss man denn annehmen? Also Sie haben ja nicht nur hinterm Garten so in einer kleinen Ecke drin, sondern wahrscheinlich dann auch von der Fläche, ich weiß nicht, ein Riesenareal oder...
Also in Deutschland ist es von der Tradition her so, dass man eigentlich zumeist keine eigene Fläche zur Verfügung hat, was wir aber jetzt haben. Das heißt, Sie stellen Ihre Biene möglicherweise auf anderen Grundstücken auf. Wir haben 4 Überwinterungsstandorte, also wir überwintern an 4 unterschiedlichen Standorten. Wir überwintern in Elchingen im Auwald, haben wir Bienenvölker stehen. Das haben wir von Forstamt Weißenhorn den Platz zur Verfügung gestellt gekriegt. Wir haben eine Streuobstwiese in Unterweiler, in Ulm Unterweiler. Insofern passt es ja hier mit Ulm. Ne? Mhm. Und dort nicht nur eine Streuobstwiese, sondern auch einen Waldstand, den uns die Stadt dort zugewiesen hat. Wir hatten in der Vergangenheit tatsächlich mal Probleme mit den Unterweilerern Bürger, die gesagt haben, wir hätten zu viele Bienen auf diesem Grundstück. Wobei dieses Grundstück hat rund 5000 Quadratmeter und rundherum sind also auch noch große Flächen. Sie können natürlich nicht hunderte Völker hinstellen, aber auf einen Platz hinstellen. Aber uns geht es auch darum, dass wir unterschiedliche Honigsorten ernten können. Deshalb kommt dieses Problem bei uns nicht vor, dass wir, was weiß ich, 100 Völker an einem Standort oder sowas stehen haben. Genaue Zahlen muss ich aber tatsächlich passen, wenn Sie sagen, wie viele Fläche braucht ein Bienenvolk. Das hängt natürlich auch von dem Trachtangebot ab. Wenn Sie ein großes Rapsfeld nebendran haben, dann spielt es wahrscheinlich gar keine Rolle, wie viele Völker dort stehen. Wenn Sie aber eine ausgeräumte Kulturlandschaft haben, was im Sommer heutzutage leider auch häufiger mal ein Problem ist, dass es wenig blüht, dann können vielleicht auch 20 Völker an einem Standort so viel sein. Mhm. Eine Biene, um das vielleicht noch zu ergänzen, fliegt theoretisch bis zu 5 Kilometer weit. Also der Umkreis, den die Biene abdecken kann, ist relativ groß, wobei sie natürlich auch versucht, das nächstliegende Feld anzufliegen. Da kommt der berühmte Tanz der Bienen ins Spiel.
Ah ja, wenn Sie sagen Völker, das heißt, dann nehme ich an, und Sie haben auch gesagt, dass es unterschiedliche Honigsorten dann gibt, dass die Völker einfach dann auch unterschiedlichen Honig erzeugen. Das heißt, die Völker, was weiß ich, eine Biene hat 5 Tupfen drauf, die andere 3 Tupfen, die eine kommt aus Deutschland, die andere vielleicht ursprünglich aus, oder? Nein, sind alle Bienen gleich? Nein? Ja. Oder?
Also die Bienen sammeln eigentlich die nächstliegende Futterquelle. Mhm. Die verbrauchen auf ihrem Flug natürlich Energie, Nektar. Das heißt, je weiter sie fliegen, desto weniger bringen sie zurück. So. Und deshalb versucht man, die Bienen dort aufzustellen, wo eine naheliegende Futterquelle ist. Bleibt man bei dem Beispiel Rapsfeld vielleicht, wenn sie ihre Bienen daneben hinstellen, dann kommt dieser Tanz der Bienen zum Tragen. Das heißt, die Späherbienen sagen den zu Hause gebliebenen Bienen, wo die nächste Futterquelle ist. Die probieren dann auch, was die Biene zurückgebracht hat, und dann fliegen die alle dorthin. Und es geht so lang, bis diese Futterquelle versiegt und dann möglicherweise eine andere Futterquelle aufgeht, und dann sammeln die gleichen Bienen aber anderen Honig. Und da ist dann der Imker gefragt, wenn er sortenreinen Honig herstellen will, dass er also dann den Honig entnimmt, der bis jetzt gesammelt worden ist, und halt den anderen Honig in die Waben wieder eintragen lässt. Beispiel im Frühjahr wäre zum Beispiel Obstblüte möglicherweise und Löwenzahn, ne, was relativ gleichzeitig ist, und dann vielleicht Raps oder sowas. Also hier müssen Sie schauen, dass Sie Ihren Honig entnehmen, beziehungsweise dann auch die Bienen an einen anderen Standort verbringen.
Gut, also die Völker auf jeden Fall, das ist alles der gleiche, sagen wir mal, gleiche Art von Bienen. Und ich nehme an, jetzt nicht lachen, aber ich vermute, es gibt jetzt nicht unterschiedliche Bienen, was weiß ich, eine deutsche Biene oder doch? Ja. Oder eine englische Biene und vielleicht sonstige,
genau,
die,
das gibt's.
Die
genau
sich noch unterscheiden. Gibt's. Oder die einen, die fleißiger sind, die anderen, die fauler sind, keine Ahnung. Da gibt es also verschiedene Sorten.
Also jede Arten, Bienenrasse hat natürlich was für sich. Wir imkern mit der sogenannten Buckfastbiene. Das ist tatsächlich eine englische Biene. Die hat der Bruder Adam mal gezüchtet. Üblicherweise in Deutschland ist eigentlich die Carnica-Biene beheimatet, wobei das auch keine deutsche Biene ist, sondern die kommt, glaube ich, meines Wissens aus dem ehemaligen Restjugoslawien, also von der Herkunft her, aber die hat sich hier halt durchgesetzt. Es gibt so ein paar Unterschiede. Die Buckfastbiene zum Beispiel, die brütet durch, auch während Schlechtwetterperioden, was die Carnica-Biene nicht macht. Und das wiederum führt dazu, dass also die Berufsimker eigentlich die Buckfastbiene bevorzugen, weil sie haben immer eine gleichbleibende Völkeranzahl, also eine Völkerstärke, und dann können sie damit quasi besser wandern oder besser sammeln lassen. Was die Carnica, die stellt die Bruttätigkeit dann ein.
Und wie ist das jetzt, wenn man jetzt also ein Volk, ein Bienenvolk benötigt? Geht man dann irgendwo hin und kauft die ein, packt sie ins Auto, oder werden die gezüchtet und quasi züchtet man dann die selber, oder wie geht das überhaupt? Wie kommt man denn zu so einem Bienenvolk? Also ich meine, dass sie jetzt nicht hergehen und die irgendwo alle einsammeln, die gerade zufällig herumfliegen, ist auch klar. Wie kommt man denn an so eine Bienen oder an Bienen und Bienenvolk?
Also ich habe vorher ja schon angesprochen, dass wir ein Problem haben in Deutschland, dass wir immer weniger Imker haben und auch immer weniger Bienen. Deshalb wird verstärkt Werbung gemacht. Üblicherweise sind da die Imkervereine dafür zuständig. Das heißt, im Imkerverein treffen sich die Imker. Wir zum Beispiel sind Mitglied im Ulmer Imkerverein. Dort kriegen Sie üblicherweise, wenn Sie sowas anfangen wollen, haben Sie ja keine Ausbildung. Ja, wenn Sie jetzt sagen, ha, ich will jetzt Bienen machen, auch in der Stadt oder sowas. Normalerweise würden Sie an den Imkerverein gehen. Dort gibt es einen Einführungskurs, der zieht sich normalerweise über das ganze Jahr, einmal im Monat üblicherweise. Und dort gehen Sie hin und lernen quasi das Bienenleben über das Jahr hinweg kennen. Dort kriegen Sie natürlich, weil es auch andere Imker gibt, Völker. Ja. Sie kriegen auch üblicherweise einen Paten zur Seite gestellt, weil es wird immer Probleme geben, mit denen Sie vielleicht nicht umgehen können oder wo Sie noch keine Erfahrung haben, und diesen Paten, den können Sie dann fragen. Wer da Interesse hat, also völlig selbstlos oder gut für die Imkerei, imker-ulm.de, das ist die Homepage unseres Imkervereins, der Dr. Denwar ist der Vorsitzende. Wer also da Interesse hat, der darf da gern mal schauen und dann auch gern mal vielleicht vorbeikommen, weil die Imkerei tatsächlich für uns, für unser Überleben sehr wichtig ist. Ich habe da tatsächlich ein paar Zahlen mitgebracht. Es ist so, die Biene ist das drittwichtigste Nutztier nach dem Schwein und dem Rind, und zwar allein von der Bestäubungsleistung. Das, was die Bienen in Deutschland machen, ist ungefähr 4 Milliarden Euro an Wert, die sie schaffen. Weg vom Honig, also von der Bestäubungsleistung. Sie müssen sich vorstellen, dass ungefähr, wenn nicht bestäubt werden würde durch die Biene, nur noch ein Drittel, ein Viertel Ertrag in der Landwirtschaft übrig bliebe. Fast alles muss bestäubt werden, und Windbestäubung schafft nur wenig dafür. Das macht eigentlich die Biene.
Also die Biene, ganz wichtig. Sie sagen, das ist die Nummer 3 in der Hierarchie. Also ich hätte jetzt das Huhn vielleicht sogar noch ein bisschen weiter oben. Ja. Ist nicht so?
Ich habe es nochmal aktuell nachgeschaut. Ja. Also das wird zwar immer wieder kolportiert, aber ich habe es tatsächlich im Internet nochmal für diese Sendung nachgeguckt. Also es ist immer noch. Und zwar ist es nicht nur in Deutschland, sondern das gilt weltweit.
Mhm. Weil Sie gesagt haben, und das wäre auch eine Frage von mir gewesen, Sie sind ja umgestiegen, Sie sind ja quasi Seiteneinsteiger. Also muss man dann eine Ausbildung vorweisen oder ein Zertifikat mit Prüfung, dass man dann Ihnen Bienen halten kann? Oder ist das nur eine lockere Ausbildung, die in Theorie und Praxis sich auf wenige Stunden reduziert? Oder ist das wirklich, dass Sie da, was weiß ich, jetzt ein halbes Jahr in Schulung gehen müssen und dann anschließend eine Prüfung und dann irgendein Zertifikat bekommen als, was weiß ich, Diplom-Bienenzüchter? Ich habe keine Ahnung. Ist das so oder wie ist da das Ausbildungs- und Berechtigungswesen, dass man auch dieselbigen dann führen darf, dass man
also berechtigt ist. Also vom Prinzip her darf jeder das machen. Mhm. Das ist also, wenn Sie so wollen, privilegiert. Ne? Also man kann aber auch eine Ausbildung machen. Und die Ausbildung, die können Sie beim Imkermeister zum Beispiel machen und sich dann auch selber ausbilden lassen dazu. Es geht, glaube ich, sogar ein Weg übers Studium. Das geht über Biologiestudium und spezialisiert sich nachher auf Kleintierwesen oder sowas, das weiß ich nicht. Oder Sie machen es ganz einfach. Das geht tatsächlich auch. Also alle Wege gibt's. Man sieht daran, wie wichtig der Staat die Biene erachtet, ja, dass das also diese Wege gibt.
Also jedenfalls, man muss nicht eine behördliche Genehmigung oder irgendwie eine Prüfung haben. Man darf wirklich dann sagen, ich setze mir jetzt einen Bienen, ein Volk, einen Schwarm in den Garten und züchte dann meinen Honig. Das ist tatsächlich erlaubt. Also da gibt es keine Reglementierung, keine behördliche irgendwelche Auflage. Das geht tatsächlich.
Ja, ganz so einfach ist es natürlich
nicht. Ich denke so ein bisschen
nicht
an die Nachbarn drumherum.
Ja, ganz so einfach ist nicht.
Sorge.
Vom Prinzip her die Bienenhaltung, ja, aber es gibt natürlich mehrere Sachen. Es gibt zum Beispiel meldepflichtige Krankheiten, die es bei den Bienen gibt. Dort spielt das Veterinärwesen eine Rolle. Es spielt eine Rolle natürlich die Nachbarschaft. Also vom Prinzip her kann jeder in seinem Garten oder auf seinem Balkon sogar Bienen halten. Das funktioniert, das ist auch zulässig. Man geht dort von, also wenn übermäßige Beeinträchtigung vorliegen würde, dann würde das nicht sein. Es gab zum Beispiel mal in der Rechtswissenschaft, ich habe ja da eine gewisse Vorbildung, einen Fall, und zwar sind dort Blumen eines Gärtners von den Bienen des Nachbarn beflogen worden und sind so bestäubt worden. Jetzt ist es aber so, wenn Blumen bestäubt werden, dann verblühen die schnell. Also gab es einen Schaden für den Gärtner, weil er seine Blumen nicht mehr verkaufen konnte. Das Gericht hat aber dann den Schadensersatz abgelehnt, weil sie gesagt hat, es sei ganz üblich, dass die Bienen halt Blumen anfliegen. Also auch hier sieht man, der Gesetzgeber, der will, dass Bienen gehalten werden, und insofern ist es dann auch so, dass bei solchen Sachen das auch im Hausgarten gemacht werden darf. Wir zum Beispiel haben bei meinen Eltern zu Hause immer noch 5 Bienenstöcke vor dem Haus stehen, und da war auch schon mal die Polizei da, aber das ist legal, das ist geklärt.
Sie haben gesagt, also das ist das Thema Bienenrecht, sollen wir das dann vielleicht anschließend noch nach der Musik ein bisschen vertiefen, ja, und vielleicht auch auf die Tradition des ganzen Imkereiwesens, aber ich denke, wir haben schon 20 Minuten gesprochen.
Oh, so schnell.
Ja, höchste Zeit, dass wir mal Musik spielen. So, und Sie haben es ja schon gesagt, Sie waren auch in der Musikszene sehr aktiv, und ich habe jetzt als erstes von der CD, die Sie mitgebracht haben, Ulms Top 10 heißt dieselbige, den von Ihnen vorgeschlagenen Titel, die Nummer 9, haben wir ausgewählt. Möchten Sie es ansagen, was das ist?
Ja, also ich war, wie gesagt, in der Musikszene damals unterwegs. Wir waren die Band Eve and the Comrades, und der Titel hier heißt Living. Vielleicht auch in der heutigen Zeit, wo Donald Trump in Amerika an der Macht ist, gar nicht so schlecht.
Hören wir rein. Radio Free FM mit der Plattform. Heute Nachmittag sprechen wir über das Thema Imkerei, über die Bienen, alles, was damit zusammenhängt, mit unserem Studiogast, das ist der Robert Feuerstein. Ja, wir haben schon gelernt, das Thema Bienen und Bienenvölker und überhaupt das Thema ist wirklich sehr umfassend, man kann sehr, sehr viel darüber berichten, und wir haben schon gerade vor der Musikpause ein bisschen über Bienenrecht gelernt, und wir haben in der Pause ein bisschen vorsortiert und festgestellt, dazu kann man unheimlich viel sagen. Vielleicht, Herr Feuerstein, führen Sie doch einfach da ein bisschen noch zu dem Thema Bienenrecht aus, was da alles so Interessantes gibt. Zum Beispiel, dass da ja Imker die Bienen verfolgen darf über das Nachbarszaun und so weiter. Erzählen Sie doch einfach mal spannend, was da noch alles wichtig ist.
Also ich versuche es wirklich spannend zu machen. Stellen Sie sich vor, ich habe einen Bienenstock im Garten stehen, und der fängt an zu schwärmen und der fliegt in Nachbarsgarten. Tatsächlich darf ich laut BGB diesen Bienenschwarm verfolgen. Ich darf also in einen fremden Garten, ich durfte in Ihren Garten kommen, ohne dass Sie dagegen was machen können, weil es natürlich sinnvoll ist, die Bienen wieder einzufangen. Sie dürfen den Bienenschwarm auch verfolgen über fremde Grundstücke hinweg. Das ist also tatsächlich im BGB über ein paar Vorschriften geregelt worden.
Wenn es jetzt aber zum Beispiel eine Firma oder so wäre mit Zaun, dürften Sie dann rübersteigen und müssten Sie dann sagen, nee, Leute, ich müsste mal in eure Firma rein, oder wie ging das dann wahrscheinlich praktisch schon? Anmelden, sagen?
Ich weiß nicht, ob die EADS mich so einfach reinmarschieren lassen würde. Also da wäre es dann wahrscheinlich sinnvoll, mal zu fragen. Es geht ja auch in dem Fall um was jetzt akut passiert, dass ich dann hinterhergehen kann und meinen Schwarm eben einfangen kann. Also wenn das jetzt akut auftritt und da wäre jetzt niemand da, und wenn ich dann zu lange warte, dann ist der vielleicht wieder weg und dann fange ich nochmal von vorne an oder ist ganz weit weg. Das macht natürlich keinen Sinn. Deshalb kann man das so machen. Also. Aber ich würde natürlich höflicherweise normalerweise anfragen. Aber das Recht gibt's her. Also das Recht würde es hergeben. Ja. Es gibt übrigens noch andere rechtliche Geschichten, die da vielleicht ganz interessant sind. Zum Beispiel schreibt die Bienenschutzverordnung vor, dass ein Landwirt nicht spritzen darf, wenn also 60 Meter um den Bienenstock, darf der nicht in die bienengefährliche Pflanzenschutzmittel während des Bienenflugs anwenden. Das ist natürlich ganz gut, nicht nur, dass die Bienen nicht geschädigt werden, sondern auch für das Produkt Lebensmittel Honig, ne? Also das Honig als Lebensmittel. Weil das stellt natürlich auch sicher, dass mögliche Schadstoffe nicht in den Honig gelangen. Wobei da gibt es noch mehrere Sachen, die das ausschließen. Zum Beispiel die sogenannte Filterfunktion der Biene. Das heißt, wenn eine Biene zu viel Gift abbekommt, dann kommt dieses auch nicht in den Honig, was dazu führt, dass Honig eines der letzten naturreinen Lebensmittel ist, die es eben wahrscheinlich überhaupt noch auf der Welt gibt.
Und Sie sagten vor, der Imker gilt im weitesten Sinne auch als Landwirt.
Also ja, genau, das ist wahr. Gleiche. Also fürs Steuerrecht zum Beispiel gilt der Imker als Landwirt. Das heißt, ist ja eigentlich auch logisch, man bewirtschaftet, wenn Sie so wollen, Flächen. Die müssen einem nicht unbedingt selbst gehören, aber man dient dort natürlich dem landwirtschaftlichen Ertrag. Und es ist auch so ein sogenanntes Urprodukt. Also letztlich lässt sich ein Honig mit einer Kartoffel vergleichen. Das ist auch ein Urprodukt. Das heißt, es wird unverarbeitet in Verkehr gebracht. So sagt es der Gesetzgeber. Und das stellt halt auch sicher, dass es ein unverarbeitetes Produkt ist, weil die rechtlichen Vorschriften, die sogenannte Honigverordnung, legt ganz klar, dass man im Lebensmittelrecht drin, dass nur unveränderter Honig in Verkehr gebracht werden darf. Also da darf nicht hinzugefügt werden, nichts weggenommen werden. Nur dann ist es quasi dieses Urprodukt Honig.
Das heißt, was Sie damit meinen, er darf nicht angereicht werden, noch mit Zusätzen. Zucker ist Blödsinn, ist ja ohnehin drin. Also der wird so, wie er gewonnen wird, dann auch in die Gläser gefüllt und damit ist das in Ordnung.
Wobei Honig keinen Zucker enthält. Also Saccharose, das wäre ein sogenannter chemisch gesprochener Zweifachzucker. Im Honig haben wir Fruchtzucker und Traubenzucker, manchmal auch einen Dreifachzucker, das die sogenannte Mellitose enthalten, aber keinen Haushaltszucker. Und im Übrigen besteht Honig aus, nicht nur aus Zuckerstoffen, sondern hat noch 20% andere Inhaltsstoffe. Davon ist natürlich auch ein Großteil Wasser, aber natürlich auch Vitamine, Mineralstoffe in geringem Maße. Also das ist auch alles im Honig enthalten.
Also kurz gesagt, der Honig ist auf jeden Fall gesundheitlich sehr förderlich oder sehr positiv eigentlich, oder?
Also es gibt manche, die sagen, das sei nicht der Fall. Ja, ich glaube, da steckt auch immer ein bisschen die Industrie dahinter, die dann sagt, nö, der Honig ist eigentlich auch nichts anderes wie Zucker. Fakt ist, Honig ist Fruchtzucker und Traubenzucker. Der glykämische Index ist ein anderer. Das heißt, Honig geht anders ins Blut, belastet ihren Blutzuckerspiegel nicht so. Wenn man mal das Beispiel Manuka-Honig nimmt, diesen besonderen Honig aus Neuseeland, wo man ganz starke antibakterielle Wirksamkeit festgestellt hat, ist Honig eben nicht nur Zucker, sondern es enthält auch andere Stoffe. Die Glucoseoxidase ist bei uns in jedem Honig enthalten. Auch das ist ein Stoff, der antibakteriell wirkt.
Also auf jeden Fall, aus Ihrer Sicht ist der Honig sehr positiv zu bewerten. Eine Frage, die sich mir auftut, die war schon ganz vorher im Zusammenhang mit, oder eigentlich mit der Geschichte des Themas vielleicht noch angesprochen, aber noch nicht so genau beleuchtet haben. Seit wann sind denn die Menschen eigentlich mit Bienenzucht und mit Imkerei befasst? Ich nehme an, das ist schon ein sehr, sehr ein altes Hobby oder eine sehr, sehr alte Aktivität, die man bestimmt schon 1000 Jahre oder so wahrscheinlich auch zurückverfolgen kann, oder? Gibt es da Überlieferungen, wann die Menschen begonnen haben, sich den Honig oder eben die Biene als Haustier und den Honig dann eben nutzbar zu machen?
Es gibt eine ganz bekannte Höhlenmalerei, ich zeige es Ihnen mal, das ist die rechte hier. Dort ist eine Felswand wohl zu sehen mit einem menschlichen Wesen, das da hochgeklettert ist und versucht, hier von Bienen umschwirrt Honig aus einem Bienenstock herauszuholen. Dieses Bildnis, da gehen die Meinungen auseinander, könnten 8.000 bis 20.000 Jahre alt sein. Also 8.000 bis 20.000 Jahre geht es zurück. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, es gab früher keine andere Möglichkeit des Süßens. Das heißt, die Menschen, die wollten was Süßes und da war halt die Imkerei eine Möglichkeit, was Süßes zu kriegen. Die einzige Möglichkeit, was Süßes zu kriegen. Rohrzucker oder sowas kam ja erst sehr viel später.
Also das war quasi der erste Süßwarenanbieter dann in der Historie, wahrscheinlich lang vor Schokolade und sonstigen Süßigkeiten.
Ja. Und früher wurde die Imkerei auch anders betrieben. Dort hat man quasi Raubimkerei betrieben. Das heißt, sie haben bei der Ernte das Bienenvolk zerstört, haben die Waben entnommen, die im Wildbau gemacht haben. Die wurden da massiv gestört. Aber da gab es viel hohle Bäume oder was weiß ich was, wo die waren. Und deshalb konnten die Menschen das so machen. Also bei uns hier in der Gegend war das wohl eher ein bisschen anders. Also das ging dann vor ein paar hundert Jahren los, vielleicht 1000 Jahren. Da gab es die sogenannten Zeidler. Manche heißen noch so, manche Menschen wissen das, sieht man in Nachnamen. Und die haben also tatsächlich berufsmäßig wildlebende Bienen, also den Honig entnommen. Und Die hatten sehr viel Rechte damals. Die hatten eine besondere Tracht, die den Hals, ich zeige es Ihnen auch mal, dass Sie es sich vorstellen können, das ist das rechte Bild von Ihnen. Die hatten also den Hals zu, dass da keine Bienen reinfliegen können, und die durften eine Armbrust führen. Und warum durften sie das außerhalb des Adels Waffen tragen? Weil die im Wald gearbeitet haben. Bienen sind Waldtiere, und im Wald gab es auch Bären. Und Bären, die wollten natürlich auch an den Honig. Und zur Verteidigung durfte also der Imker eine Armbrust tragen.
Durfte er das heute auch noch? Ist dieses auch noch? Gibt es oder?
Nee, wahrscheinlich also, nicht. Es gab mal einen Fürst, der hat also diese beliehen, weil im Mittelalter ist dann sehr hochgegangen mit der Bienenwirtschaft, nicht nur wegen der Süßstoffe, sondern auch wegen dem Wachs. Das sind die Klöster, sind angestiegen, die haben viel gearbeitet, auch wenn es dunkel war, und die brauchten das Bienenwachs, damit dort was brennt. Und ich glaube, von dieser Zeit her kommt es, dass die Waffen tragen durften, und ich bin mir nicht sicher, ob das je abgeschafft worden ist, aber da fragen Sie mich zu viel, das weiß ich nicht.
Gibt es dann auch so eine Instanz irgendwo, die jetzt die ganzen Imker, Sie haben es vorher angesprochen, es gibt ja in Ulm so eine Gruppierung, gibt es dann so eine Gruppierung, wie soll ich mal sagen, oder so eine Gesellschaft, die dann alle die Imker irgendwie zusammenführt, vielleicht gemeinsam auch, wie soll man sagen, Optimierungsprozesse bei der Honigherstellung diskutiert, oder einfach jetzt zum Beispiel, Sie haben den Rückgang insgesamt der Bienenpopulation oder der Völker, die dann so Probleme diskutiert, wo man dann einfach so ein Interessens- und Kommunikations- oder wie soll man sagen, die Community, gibt sowas in der Form auch?
Es gibt
auch
mehrere Sachen in der Richtung. Also zum einen können wir natürlich Einfluss über unseren Imkerverein ausüben, das ist klar, dass vielleicht Flächen von der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Nur als Beispiel, es gibt den Deutschen Imkerbund. Ja, das sind also eigentlich jeder ist dort organisiert mit über den Verein. Theoretisch müssen sie nicht, aber ja, ist ja auch eine Vermarktungsorganisation. Sie kennen das vielleicht, gibt so bestimmte Gläser mit so Ornamenten drauf. Ne? Das ist vom Deutschen Imkerbund, grünes Etikett, haben Sie vielleicht mal gesehen. Wir machen das jetzt aus vielerlei Gründen nicht, aber das geht auch. Und dann gibt es noch in Deutschland Bieneninstitute. Ne? Also zum Beispiel sitzt eins bei uns in Stuttgart-Hohenheim, das also da für Ulm zuständig ist. Da ist Dr. Liebig vielleicht manchen am Begriff. Also die forschen da in Bienenbereichen zu allen möglichen Dingen, wie die sich orientieren über der Landschaft, dass das mit der Sonne geht und so weiter. Also es gibt unterschiedlichste Vereinigungen.
Und wird auch wissenschaftlich dann daran gearbeitet?
Klar.
Schon, ja, weil Sie das gerade erwähnen. Das heißt also, das sind wirklich dann Abhandlungen über, die Effizienzsteigerung von Honiggewinnung oder sowas. Also da kümmert man sich schon und versucht da auch zu optimieren. Aber industriell in dem Sinne, es wird jetzt von keinem Unternehmen Honig gewonnen, sodass jetzt irgendwo ein Unternehmen, also Sie sind ja privat, eine Familie in dem Fall, die diesen Honig, diese Honigwirtschaft betreibt. Ein Industrieunternehmen, das jetzt nur Honig herstellt, das gibt's in der Form so nicht. Also Honiggewinnung ist nicht industriell, oder?
Ja, das kann man wahrscheinlich so gar nicht sagen. Also ich glaube, da ändert sich auch einiges. Zum Beispiel habe ich gehört, in Neuseeland mit diesem berühmten hochantibakteriellen Manuka-Honig, es ist so, dass jetzt tatsächlich größere Firmen versuchen, dort Fuß zu fassen, und das, was eigentlich normalerweise Familien oder kleinere Firmen gemacht haben, im großen Stil aufzuziehen. Ich glaube, auch in China ist es staatlicherweise gesteuert. Da kommt übrigens sehr viel Honig nach Deutschland rein. Wir können unseren Honigbedarf nur zu rund 20-30% selber decken. Der Rest kommt aus dem Ausland, vorwiegend ist es auch China. Und die haben vor Jahren versucht, dort auch Fuß zu fassen, allein um Devisen zu bekommen und einen anderen Exportartikel zu haben. Also ein Großteil unseres in Deutschland genossenen Honigs kommt aus dem Ausland. Wenn Sie also in den Laden gehen, werden Sie das feststellen. Da steht auf den Etiketten dann häufig drauf, Mischung von Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Und da können Sie dann davon ausgehen, dass eigentlich der meiste Anteil aus Nicht-EU-Ländern kommt. Warum ist das so? Weil dieser Honig sehr viel günstiger ist als in der EU produzierter Honig.
Das heißt, da, was Sie vorher gesagt haben, wir haben in Deutschland an sich zu wenig Imker, zu wenig Honiggewinnung, wir sind auf Import von Honig dann angewiesen.
Ja, das ist also tatsächlich ein größeres Problem. Wir hatten 1900 2,8 Millionen Bienenvölker, um 1900 rum 2,8 Millionen, und jetzt haben wir rund 600.000 Bienenvölker. Also Sie sehen, da ist massiv was runtergegangen und die Imkerzahl, die ist nicht das Problem, sondern eher die Völkerzahl. Und das hat nach meinem Dafürhalten Gründe, die in beruflichen Geschichten bedingt sind. Sie können einfach nicht mehr wie früher der Dorfschullehrer oder der Pfarrer oder der Bauer sich zwischendrin mal um ihre Bienen kümmern, sondern wenn Sie heute eine Geschäftsreise nach Hamburg machen und Ihre Bienen schwärmen heute oder Sie müssen heute den Honig entnehmen oder irgendwas, dann funktioniert das halt nicht mehr. Deshalb machen das heute vorwiegend ältere Leute und Leute in der Stadt. Das kommt auch immer mehr, dass Leute versuchen, in der Stadt zu imkern.
Haben sich auch die Umweltbedingungen vielleicht so negativ irgendwie zu Lasten der Völker ausgewirkt, dass man sagt, mehr heute einfach Umweltbelastung, mehr, was weiß ich, Staub oder irgendwie mehr Lärm. Ich weiß nicht, ob das auch ein Faktor ist, der vielleicht damit reinspielt. Ich weiß nicht, ob die Stämme vielleicht irgendwie, wenn jetzt Autos vorbeifahren, irgendwo sich dann unwohler fühlen oder wenn halt irgendwo einfach die Umweltbelastung irgendwo da ist. Ist das auch ein Faktor gegenüber 1900, der dafür eben verantwortlich ist, dass wir heute weniger Bienenvölker in Deutschland haben?
Also sicher sind die Rahmenbedingungen für die Bienenhaltung schwerer geworden, als das früher war. Wir haben zum Beispiel eine eingeschleppte Milbe, das ist die sogenannte Varroa-Milbe, die ist durch Kreuzungsversuche eingeschleppt worden mit anderen Bienenarten, um dort Sanftmütigkeit und Sammelfreude zu paaren. Also insofern, was Sie vorher gesagt haben, das Wissenschaftliche, das wird schon gemacht, aber auch mit den Nachteilen. Sie haben also eine Varroa-Milbe, die ihr Volk schädigt. Sie haben teilweise ausgeräumte Landschaften, wo halt zu einer bestimmten Zeit sehr viel blüht, im Frühjahr zum Beispiel. Und dann im Sommer, wenn Sie sich an früher erinnern, wir sind ja gleicher Jahrgang, haben wir festgestellt, früher haben Felder geblüht, ne? Feldwege haben geblüht, heute sind die grün. Es sind Vergessenheit geraten, aber tatsächlich ist es so, die Bienen finden dort halt nichts mehr.
Und es ist auch mehr Fläche zugebaut, denke ich. Genau. Also wenn ich mir Ulm anschaue, wie viel Fläche so in den letzten Jahr, drei, vier Jahrzehnten, die ich so überschaue, weniger jetzt vielleicht grün ist, dafür eben mit Beton und mit Fahrzeugen oder mit eben einfach mit Bebauung und allem verloren gegangen, ja. Ist dann ja alles, sind es ja alles Flächen, die auch für die Bienen dann weniger.
Genau, die dauerhaft versiegelt sind und moderne Gärten bestehen heute auch aus Steinen häufig. Ne? Viele Leute schmeißen dort Steine oder machen auch Koniferenbepflanzung oder sowas, wo halt nichts mehr blüht. Das macht es für die Bienen sicher nicht einfach.
Mhm. Ja, ich denke fast, wir haben schon wieder eine Viertelstunde gesprochen. Wir spielen wieder einen Musiktitel und diesmal hören wir Sie nochmal. Vielleicht möchten Sie sich selber ansagen, was wir da gerade spielen. Also es ist der 12. Titel, wie Sie mir dann schon vorher gesagt haben, den wir spielen.
Ich habe mal vor 20 Jahren ein Musical geschrieben, das hier in Ulm aufgeführt worden ist, mehrfach im Roxy und auch in anderen Lokalitäten. Das kam aus der lokalen Kulturszene raus. Das haben ganz viele Freunde miteinander gemacht und deshalb heißt der nächste Titel auch Freunde.
Ja, den spielen wir jetzt.
Free FM.
Radio Free FM mit der Plattform. Ich sag's nochmal, die Musik, die wir gerade gehört haben, das war Musik, die unser Studiogast selber produziert hat. Und die Stimme sind Sie dann wahrscheinlich auch.
Nein, das nicht.
Aber
ich habe es geschrieben.
Es ist Ihr Werk, jawohl.
Es ist mein Werk, aber Musik und so weiter habe ich nicht gemacht und gesungen habe ich auch nicht. Ist auch gut so.
Ja. Wir sprechen also in der letzten Viertelstunde noch über das Thema Imkerei und Biene mit Robert Feuerstein. Und wir haben schon einiges Spannendes Neues zu diesem Thema erfahren. Sie haben ja in der Pause gesagt, da gibt es auch das ein oder andere, was an Missverständnis im Zusammenhang mit Imkerei und Bienen im Raum steht, was Sie sehr gerne einfach mal richtig stellen würden.
Genau, es gibt zwei Sachen, die ich da in diesem Zusammenhang ganz wichtig finde. Sehr viele Leute sagen auch immer, möglicherweise enthält Honig Zucker, weil Bienen mit Zucker gefüttert werden. Eines davon ist richtig. Bienen werden tatsächlich mit Zucker gefüttert und zwar in der Jahreszeit, wo es kein Futterangebot für die Bienen gibt. Das ist auch logisch, wenn man den Honig entnimmt, dann braucht die Biene natürlich was anderes zu fressen. Heißt aber nicht, dass dieser Zucker nachher später im Honig zu finden ist, sondern das wird für den Winter, für die trachtfreie Zeit gemacht. Sobald es wieder was gibt, sammeln die Bienen das und dann gibt es von mir naturreinen Honig. Also das ist die eine Sache, die ich ansprechen wollte. Und die andere Sache ist, viele Leute fragen sich sicher, warum bei den Bienen früher geraucht worden ist und heute so ein Smoker benutzt wird, wo Rauch rauskommt, was das soll. Manche meinen, das beruhigt die Bienen, das stimmt aber so nicht, sondern mit diesem Rauch Ich fange andersrum an. Eine Biene ist ein Waldtier. Und früher, wenn die also in ihrem hohlen Baum saß und es hat nach Rauch gerochen, dann wusste die, oh, meine Behausung, mein Baum wird zerstört. Und dann ist die Biene in den Bienenstock gegangen und hat sich Honig geholt, damit sie dann wohin fliegen kann, zu einem neuen Standort und dort schon Futter zur Verfügung hat. Das heißt, die Biene beruhigt sich nicht, sondern die macht, während es geraucht wird, nimmt die Honig auf und in diesem Zeitpunkt kann sie dann nicht stechen. Das ist der Grund, warum man das macht.
Das ist so eine Frage, die ich mal zwischendrin vielleicht stellen wollte. Das Thema, wenn jetzt so eine Biene sticht, also man muss sich den Bienen auf jeden Fall immer gut geschützt nähern. Also die müssten dann immer doch, glaube ich, so ein Vollkleid oder so mit Mütze und Schutz allen tragen. Ne? Also sonst könnte es schon ein bisschen gefährlich werden. Und
also bei mir ist es so, weil ich nämlich tatsächlich allergisch bin.
Oh ja.
Mein Vater, der interessiert es nicht so, der geht auch mit der kurzen Hose dahin. Das macht ihm jetzt wenig aus. Also manche sind sie stabilisieren sich dabei. Das kann sein. Ich bin auf Wespengift sehr allergisch, auf Bienengift auch, aber nicht so stark. Mein Vater zum Beispiel, der hat sicher auch Schmerzen dadurch, aber dass da große gefährliche, lebensgefährliche Sachen herauskommen, das ist bei ihm nicht der Fall. Das heißt, ich schütze mich mehr, als mein Vater das tut.
Also auf jeden Fall, Vorsicht ist trotzdem angeraten, weil wenn jetzt so ein Schwarm Bienen auf einen zustürzen, anpieksen oder stechen würde, das wäre wahrscheinlich ganz ohne sie sagen. Also da gibt es auch Menschen mit einer Allergie. Irgendwas, die müssen dann natürlich schon sehr
also es gibt
geben.
Halt mehrere wichtige Sachen. Ein Bienenschwarm, der sticht normalerweise nicht, der hat andere Probleme, der ist unterwegs und sucht sich eine neue Behausung. Aber wenn man mal in die Nähe von Bienen kommt, gibt es ein paar Faustregeln. Nicht stinken, also am besten kein Parfüm oder auch kein Körpergeruch, keine hektischen Bewegungen, kein Rumschreien und dann werden sie sich, wenn sie sich mit Respekt nähern, wahrscheinlich keine Probleme haben.
Gut zu wissen. Ja, dann kommen wir vielleicht mal zu dem Thema Gewinnung des Honigs und natürlich auch die Produkte. Ich habe gelernt, dass man aus Honig sehr, sehr viel spannende Sachen oder interessante Themen, also Produkte gewinnen kann. Ein bisschen was haben Sie hier auch im Studio mitgebracht. Das können die Hörer natürlich nicht sehen, aber ich sehe hier auf jeden Fall diverse Flaschen. Ich sehe hier sowas wie, naja, so eine Haselnusscreme, Honigart. Ich sehe bestimmt 5, 6 verschiedene Honigsorten. Also das, was so an Produkten aus Honig zu gewinnen ist. Und nebenbei, genau, Kollege, der hat mich ja auch gebeten, ich soll das ansprechen. Es gibt sogar den Honigwein, also unheimlich viele Themen, die man oder Produkte, die man aus Honig gewinnen kann.
Aus dem Bienenstock gewinnen kann, jawohl. Vom Prinzip her können Sie von fast jeder Pflanze, die irgendwie blüht oder Honigtau macht, einen Honig gewinnen. Der Gesetzgeber schreibt vor, es gibt zwei Quellen von Honig, nämlich den sogenannten aus Nektar gewonnenen Honig, das sind Blütenhonige oder Waldhonige, die werden aus Honigtau gewonnen. Das kennt der Autofahrer, wenn er manchmal unter einem Baum im Sommer parkt, dann klebt es dort drauf auf dem Auto. Das ist also die Ursprungsquelle, die von den Bäumen runter tropft, von zum Beispiel Waldhonig. Also das ist das zum Thema Honig. Hier können Sie ernten, zum Beispiel, was wir machen, Lindenblütenhonig, es ist eine Möglichkeit. Es gibt in Deutschland Akazienhonig, Kastanienhonig, verschiedene Waldhonige. Also gibt es ein ganz großes, breites Feld. Grundsätzlich ist so, dunkle Honigsorten sind eher kräftiger und helle Honigsorten sind eher milder, süßer, lieblicher. So, das ist mal das zum Thema Honig. Es gibt flüssigen und cremigen Honig. Cremiger Honig wird gerührt, den rühre ich, damit er cremig und schön streichfähig bleibt. Dann verändert er auch seine Konsistenz nicht mehr. Während flüssiger Honig lässt sich vielleicht auch mal besser in einer Speise lösen.
Der kristallisiert mit der Zeit halt ein bisschen aus.
Genau,
dann.
Das ist es. Das mögen manche nicht, deshalb macht man das mit dem cremigen Honig. Die Eiweißquelle für Bienen ist der Blütenpollen. Das sammeln die Bienen vom Blütenstaub an den Hinterbeinchen, das haben sicher sehr viele Hörer schon mal gesehen, ist die Eiweißquelle und nicht nur das, sondern da stecken auch ganz viele Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente drin. Also es ist eine Aufbaunahrung, die zum Beispiel Sportler gerne nutzen. Ein anderes Wort dafür wäre auch Bienenbrot, also das Brot der Bienen, das wäre die frische Variante. Sie haben noch angesprochen, es gibt noch weitere Produkte. Honigwein, ja, das ist ein Produkt der zweiten Verarbeitungsstufe, so sagt man da. Also da wird aus Honig was gewonnen. Und zwar wird Honig zusammen mit Wasser oder mit Fruchtsaft vergoren. Dann kriegen Sie ein weinartiges Getränk. Bei mir mit ungefähr 15% Alkohol. Das können Sie also als Aperitif oder auch als abendfüllendes Getränk trinken. Das schmeckt ganz lecker. Mancher kennt es im Winter vom Glühmet her, wobei das kann man auch in der warmen Jahreszeit trinken. Ein ganz, ganz wichtiges Produkt, wie ich finde, was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, das ist Propolis. Propolis nutzen die Bienen, um den Bienenstock keimfrei zu halten. Das ist schon sehr lange bekannt, erkennt man am Namen. Das haben nämlich die alten Griechen entdeckt. Propolis, pro für, Polis, die Metropole, da steckt es drin, also für das Volk. Auch die Ägypter haben das genutzt. Und zwar die Ägypter, um Mumien einzubalsamieren. Und die Griechen haben das auf schlecht heilende Wunden gemacht. Die haben nämlich den Bienenstock beobachtet, weil das Vorbild für die perfekte Metropole war. Mhm. Und damit haben die den Bienenstock beobachtet und festgestellt, dort gibt es was anderes als Honig, nämlich Propolis. Und dieses Propolis, das wirkt gegen Viren, Bakterien und Pilze. Deshalb hat es mit diesen Mumien funktioniert und deshalb hat es auch mit diesen schlecht heilenden Wunden funktioniert. Man könnte also Propolis wirkt gegen Viren, Bakterien und Pilze. Damit halten die Bienen ihren Bienenstock keimfrei. Im Übrigen hat es auch noch einen anderen Namen, vielleicht ganz interessant. Manche Imker, die ärgert es ein bisschen, weil das nämlich sehr stark klebt. Das heißt auch Kittharz. Das wird also überall hingetan von den Bienen, wo was wackelt, wo es reinzieht oder sowas. Und damit kitten die bestimmte Sachen eben zu, damit dort im Bienenstock alles in Ordnung ist. Mhm. Ein anderer wichtiger Stoff, den ich vielleicht noch erwähnen sollte, das ist das Gelée Royal. Das ist das Bienenkönigin-Futter. Hier mache ich es mal plakativ. Eine Biene lebt im Sommer, eine Arbeiterin-Biene, bis zu 6 Wochen. Eine Bienenkönigin bis zu 6 Jahren. Erbmaterial ist absolut das gleiche. Das ist das kleine, gleiche Bieneneichen. Nur ist der Unterschied, dass die Königin Zeit ihres Lebens mit Gelée Royal gefüttert wird und die Arbeiterin eben auch mit Honig und dann, wie wir vorher festgestellt haben, mit Blütenpollen. Und man weiß heute wahrscheinlich immer noch nicht so genau, warum Gelée Royal so stark lebensverlängernd wirkt, aber es ist schon ein Wunderstoff, dass das gleiche Erbmaterial plötzlich sehr viel länger lebt, wenn es eine Königin wird, durch Ernährung mit Gelée Royal.
Des Weiteren lese ich, es gibt auch Bienenbrot. Ich glaube, das hat man noch nicht angesprochen. Wie sieht das aus? Da habe ich jetzt gar keine Vorstellung.
Bienenbrot ist vom Prinzip her das gleiche wie der Blütenpollen. Aber das nennt man dann so, wenn das in der Wabe eingelagert wurde. Also das Brot der Bienen kriegen vor allem die Jungbienen, damit die schnell wachsen und einsatzfähig werden. Das ist vom Prinzip her durch Milchsäuregärung aufgeschlossener Blütenpollen. Also Blütenstaub. Und, was man nicht vergessen darf, das Bienenwachs hat heute immer noch Einsatzzweck. Zum Beispiel, wenn jemand Gummibärchen isst, dann ist es das Trennmittel, was die anderen Gummibärchen man am Kleben hindert. Auch noch bei Haribo heutzutage, wenn Sie auf die Zutatenliste schauen, werden Sie immer noch irgendwo Wachs lesen, Bienenwachs. Und das verhindert, dass also die Gummibärchen aneinander kleben.
Aber sonst im Übrigen Bienenwachs, also ich kenne das natürlich, Sie haben es ja auch auf Ihrem Notizblatt stehen, es werden damit Kerzen, hochwertige Kerzen hergestellt. Also genau. Ich glaube, es sind Weihnachtsbaumkerzen oder so irgendwas zum Beispiel.
Gibt es immer noch heutzutage Kerzen und was immer noch ein Einsatzzweck ist zur Holzbehandlung, Bienenwachs ist ein Trennmittel, das heißt, das verhindert, dass Wachs in zum Beispiel eine Tischplatte einzieht und deshalb ist es häufig auch noch bei hochwertigen Möbeln zumindest ein Finish.
Ja, jetzt gerade vielleicht, weil wir Winter haben, Sie haben angesprochen, dass bestimmte Sachen auch eben gegen Erkältung ganz gut helfen. Also insofern ist das auch ja quasi, ich lese das gerade hier auf Ihrem Blatt, zum Beispiel hier gut bei Entzündung Mund- und Rachenraum, grippalen Effekten. Das heißt, das waren diese Propolis, die Sie gerade beschrieben haben, die sogar also quasi arzneimäßig irgendwie dann, also ein Produkt, Naturprodukt der Biene, das eigentlich sogar weitgehend arzneimäßig dann eigentlich verwendet werden kann.
Also im Zusammenhang mit dem Verkauf durfte ich das jetzt nicht sagen, weil das wäre eine Heilaussage. Mhm. Aber ich denke, hier sind wir auf der rechtlichen sicheren Seite. Tatsächlich ist es so, dass Bienenprodukte antibakterielle Eigenschaften haben, auch das Propolis. Andere, bevor das Antibiotika erfunden wurde, wussten das schon. Im Ostblock wurde zum Beispiel Propolis, also tatsächlich auch im klinischen Bereich, angewandt. Bei uns durch Einführung des Antibiotikas ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber nichtsdestotrotz hat es heute auch noch durchaus Einsatzzwecke, weil das Interessante ist, Propolis können sie auch gegen Viren einsetzen. Also ich selber habe einen Herpes. Ich nehme das für, wenn ich den Herpes habe, und tue das drauf. Und das hilft mir. Aber also, wie gesagt, hier sind wir im Spannungsverhältnis mit der Heilaussage. Ja. Also zum Verkauf selber würde ich das so nicht sagen. Mhm. Aber ohne das, was verkauft wird, ich glaube, kann ich das machen.
Mhm. Ja, nein, also es geht grundsätzlich darum, aus den Bienen oder aus der Population kann man unheimlich viele verschiedene Sachen, Produkte gewinnen. Und damit auf jeden Fall ist die Nutzung viel, viel größer, als wenn man Bienen und Imker hört, denkt man zunächst ja nur an den Honig. Aber ich glaube, wir haben damit klargestellt, man kann viel, viel mehr machen. Und wer denkt schon bei einem Kerzenblech, dass man die auch letztendlich aus Bienenwachs macht? Ja, ja, letztendlich, wenn man darüber spricht, fällt man es auch wieder ein, dass man das natürlich kennt. Aber auf jeden Fall, die Breite der Nutzbarkeit der Biene ist dann schon sehr, sehr groß.
Heutzutage, darf ich vielleicht noch kurz was sagen, wird sogar mit Bienenluft gearbeitet. Leute, die Atemwegserkrankungen haben, atmen Stockluft ein. Da gibt es ein spezielles System. Die sagen, dass ihnen das ganz gut tut. Ich habe selber es noch nicht ausprobiert, aber es ist zumindest mal, wenn Sie an so einem Bienenstock riechen, ein ganz besonderer Duft, der da aufsteigt.
Eine Frage, die ich noch habe, wer sich jetzt vielleicht auch von den Bienen begeistert oder da Interesse hat, kann man bei gegebenenfalls, ich glaube, Sie haben sogar vorgesagt, bei Ihnen auch mal einen Besuch machen, sich anschauen, wie die ganzen Bienen so, ja, wie das funktioniert, die Imkerei, oder sich auch informieren bei Ihnen. Wir haben noch ungefähr, ja, eine Minute haben wir noch Zeit.
Ich versuche schnell zu machen. Ja. Also, natürlich kann man bei mir in der Imkerei vorbeikommen, wobei da natürlich vor Ort keine Bienen sind, weil wir haben ja unterschiedliche Standorte, wo unsere Bienen stehen. Aber das gibt mal zumindest einen Eindruck in die Produktvielfalt, die es gibt. Ansonsten würde ich echt die Imker-Ulm empfehlen über das Internet, die Homepage von unserem Imkerverein hier in Ulm, imker-ulm.de, oder es gibt auch in jeder anderen Ortschaft Imkervereine, wo sich Interessierte daran wenden können, um dann einen tatsächlichen Einblick in die Imkerei zu bekommen.
Prima. Haben Sie sonst noch, wir haben noch 10 Sekunden Zeit, einen Punkt, der Ihnen noch wichtig wäre zu sagen?
Mich würde freuen, wenn mich möglichst viele Leute in Unterehingen besuchen würden, nachdem ich den Markt in Ulm ja nicht mehr besuchen kann. Also Werbung in eigener Sache.
Gut, also ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall das Thema sehr ausführlich besprochen. War super interessant. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie da waren. Und das war dann die Plattform für heute Nachmittag. Ich sage tschüss, bleibt dran. Bei Radio Free FM geht es dann gleich weiter mit Session Time. Genau. Und ich sage tschüss und bis dann.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.